Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Okay, ab Minute 3, 5, 7, 8, 9. Yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte. Es wären diese Stimmen. Ich habe mich den letzten Podcast-Schnitt habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich für eine grammatikalisch.
Ist total falsch. Total. Aber das hat auch eine deiner Töchter hat das auch von Anfang an schon.
Ja, die hat das von Anfang an bemerkt.
Dass da irgendwas nicht stimmt. Ja.
Wenn was eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Die Stimme von Ann-Kathrin Gorni und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, ams Ebertbad herum. Wasser im Allgemeinen des Oberhausen.
Was?
Sowieso. Woo. Der zweite Podcast im Jahr 2025. Das Jahr wird immer besser. Wir haben die gute Nachricht der Woche. Ann-Kathrin hat gute Nachrichten der Woche. Wir haben ein Geschenk bekommen. Wir haben den Song der Woche. Wir haben das Programm der Woche.
Absolut.
Also es wird also irgendwie, ja. Aber wir haben irgendwie noch nicht 2025. Das haben wir jetzt eben herausgefunden.
Nee, wir sind noch nicht richtig angekommen. Es gab nicht dieses Übergabegespräch.
Nee.
So, also es gab nicht so dieses, so jetzt alles neu. Das fand ich nicht. Es läuft einfach durch.
Es läuft einfach durch.
Wir sind aber auch die ganze Zeit hier gewesen. Ja. Also.
Ja, ich war ja jetzt 2 Tage an der Ostsee. 3 Tage. Also gefühlt waren es eigentlich nur ein halber Tag, weil den Rest der Zeit hat es geregnet und es war Nebel. So wie jetzt gerade.
Oh.
Ich weiß nicht, wie es euch da draußen
furchtbar,
geht.
Furchtbar, ne? Dieser
ist,
Nebel
Das macht mich so fertig. Ich möchte mich die ganze Zeit nur unter der Bettdecke verkriechen.
Mit Schokolade.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, hey, gute Laune. Juhu. Ich muss erzählen, wir haben ein Geschenk bekommen im letzten Jahr. Und zwar, das war schon im letzten Jahr, ne?
Bei ganz oder gar nicht.
Am 29.12.
Ja.
Von der Ingrid, von der Steffi, von der Doris und der Ute. Das sind die haben sich selbst bezeichnet als die Beuteltierbuch, Welland, Äpfel, Präsenz, Korb, Überbringer. Die haben uns ja letztes Jahr beschenkt.
Oh, das war lecker. Da können auch ruhig mal wieder ein paar Süßigkeiten kommen, finde ich. Oder?
Das
ist lange her, dass wir Süßigkeiten
das an.
Bekommen haben.
Schon lange her, dass ich keine Süßigkeiten mehr gegessen habe. Hast du alle Süßigkeiten bei Weihnachten aufgegessen oder hast du was entsorgt?
Ich hatte keine Süßigkeiten zu Weihnachten.
Hattest keine Süßigkeiten zu Weihnachten?
Nein.
Was stimmt mit dir nicht?
Ich esse ja gar nicht so gerne Süßigkeiten, nur sehr gute Süßigkeiten, manchmal.
Okay.
So. Aber ich wüsste, von wem soll ich denn Süßigkeiten geschenkt
kriegen? Aber jetzt bist du doch ein sehr qualitätsbewusster Mensch.
Oh,
hast du nicht?
Aber teilweise. Beim Fernsehen nicht so, aber ja.
Okay. Hast du dir nicht irgendwas gegönnt oder so? Oder dass du.
Doch, ich war fantastisch essen über Weihnachten. Also wirklich. Ganz, ganz schlimm gut.
Aber eben keine Süßigkeiten.
Nö, stehe nicht so drauf. Es macht mich nicht froh.
Naja, ich hab natürlich einen Haufen Kinder und dann steht immer dieser große Korb mit den ganzen Süßigkeiten da.
Und ja, auch zu Nikolaus und so. Aber ich habe dieses Jahr auch gar keinen Nikolaus-Teller bekommen, wenn ich das kurz anmerken darf, falls das irgendjemand hört.
Der verantwortlich ist.
Ich habe keinen gekriegt.
Eine Unverschämtheit.
Eine Unverschämtheit. Ja. Deswegen, nee, okay. Tatsächlich gab es nicht. Hast du alles entsorgt jetzt?
Ich hab dann Anfang des Jahres, glaube ich, oder so, als dann, also alles, was noch so übrig war, habe ich dann tatsächlich entsorgt. Ah, guck mal hier. Guck mal, Ann-Kathrin packt die Schokolade aus. Geil, ey. Oh, Tonis Schokolade.
Ja,
die ist natürlich auch aus,
hier,
aus dem Adventskalender. Ja. Sagen wir Tiny Tony. Welche ist denn welche? Wissen wir das?
Also die Orange, steht hier da immer so ein kleiner Banner, steht immer da oben.
Dark Milk, Milk Caramel, Milk und Milk. Oder ist das auch Milk? Auch Milk. Ich glaube, das mit dem Karamell interessiert mich. So, auf jeden Fall habe ich natürlich dann alles, was so übrig war, habe ich dann irgendwann wirklich entsorgt, weil es bleiben dann ja auch nur die Sachen übrig, die man nicht essen will.
Walnüsse, ganze.
Ja, das zähle ich aber nicht unter Süßigkeiten. Da wäre ich schon bei gesunden Dingen.
Aber Walnüsse. Das ist immer mit auf dem Nikolausteller.
Bei uns nicht.
Bei uns sind immer Mandarinen mit Blättern. Ganz wichtig. Äpfel mit so Herzchen drauf. Und ganze Walnüsse und ganze Erdnüsse.
Okay.
Das ist ekelhaft öko, ne?
Bei
aber
uns
dazwischen
ist ausschließlich
Schokolade.
Es gibt einen großen Keksteller und dann gibt es noch einen
backt ihr selber?
Ausschließlich Schokoladeteller. Ich habe dieses Jahr nur einmal versucht, selber zu backen, was, sagen wir mal, semi-erfolgreich war. Aber ich hatte keine Zeit für nichts. Aber meine Große hat gebacken und die hat wirklich sehr, sehr lecker gebacken.
Oh, cool.
Die hat so die, die hatte so die, die Rezepte von der Oma und so, die hat sie dann nochmal gebacken. Das war wirklich sehr, das, also die Kekse waren echt eine Sensation. Und dann natürlich gibt es dann, das ist dann immer, war in den letzten Jahren immer der Auftrag der, der Mutter der Kinder, dass sie den Großen, dass sie den Weihnachtsteller füllt. Und der ist dann gefüllt mit den Süßigkeiten, die man so...
Mal eben sich so beim Vorbeigehen.
Immer sich im Vorbeigehen, wo man sich denkt, ah, oh, das ist viel zu viel.
Oh, das wäre für mich alleine. Absolut, das wäre die Hölle, weil das ich mag es gar nicht. Ich würde es aber trotzdem essen, wenn es ja da liegt.
Korrekt.
Das würde nicht korrekt gehen, das, sowas mache genau ich nicht.
Vor allen Dingen, wenn es dann offen liegt oder sagen wir jetzt so Toffifee oder so ein Kram.
Musst halt aufmachen, ne? Ja.
Was du normalerweise denkst, ah, oh, und dann siehst du ja auch in der Packung, wie viel du schon...
Ja, ja, wenn das aber alles direkt
eine Katastrophe, eine Katastrophe.
Nee, das würde ich nicht, das geht nicht. Da würde ich
und dann gibt es natürlich die Dinge, die grundsätzlich in so Weihnachtssüßigkeiten-Sachen drin sind, wie zum Beispiel so halbe Schokokugeln mit so Glitzer dran. Kennst du die? Die man eigentlich im Baum hängt.
Ja. So. Die habt ihr einfach stumpf alle gegessen.
Alles stumpf gegessen. oder was davon, oder eben übrig gelassen. Und ganz schrecklich finde ich auch diese, das sind so wie so Donuts, flache Donuts mit so Zuckerperlen drauf.
Oh ja, die mag ich auch überhaupt nicht. Mit so einem, also, auch Schokolade noch, ne?
Gehören aber in so einen Teller rein. Lassen wir das mal beiseite. Ja. Wir wollen ja auf das Geschenk zu sprechen kommen.
Ja.
Und wir haben Einladung bekommen. Du bist ja nicht da. Du bist ja leider nicht da. Aber ich sage jetzt schon, ich werde hingehen zu Plan B Goes Back in Time. Ist leider ausverkauft. Ich habe eine Wildcard bekommen. Das ist in Hünxe. Und ich bin sehr gespannt.
Wo ist denn Hünxe eigentlich? Ist Niederrhein, ne?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade eben geguckt, 30 Minuten von hier.
Naja, gut. Dann so ist es, glaube ich, Niederrhein.
Also, ja, doch, das muss Niederrhein sein. Genau. Auf jeden Fall werde ich da am Sonntag hingehen. Ich werde mir das angucken und yay, ich freue mich schon.
Ich bin sehr gespannt, was du erzählst.
Ja, ich werde wahrscheinlich viel zu erzählen haben. Hast du eigentlich mal geguckt, wann dein Termin ist? Oder, nee, den habe ich ja geschickt, ne? Deinen Kuscheltermin.
Hast du mir geschickt, ja?
Oh, sag mal, so reagierst du auf...
Es tut mir so leid. Aber du hast auch nicht geantwortet, als ich dir geschrieben habe.
1. Februar.
Da kann ich nicht.
Oh, da...
Da bin ich auf einem Konzert.
Ist ja Vormittag.
Ja, aber ich kann ja auch bestimmt auch anrufen einfach, oder?
Bestimmt.
Bei den Netten. Ja, dann werde ich da anrufen und das mit denen besprechen, wie wir es machen.
Du willst ja abends nicht aufs Konzert gehen und nach...
Das Konzert ist nur in Frankfurt.
Ah, verstehe.
Ja. Ich werde das...
Vielleicht haben die ja eine Dependance in Frankfurt.
Oh, das wäre schön. Kurz nochmal so vor so einem... Oh,
vor dem Konzert eine Kuh.
Ja.
Nein, ruf mal da an.
Ja, ich rufe da an.
Ja, so. Deine gute Nachricht der Woche.
Ab jetzt. Sind die guten Nachrichten der Woche sind immer drei. Mhm. Und ich lese sie euch vor. Und alle drei werden euch glücklich machen. Mich nämlich auch. Nummer 1. In Alaska ist es gesetzlich verboten, Elche betrunken zu machen oder aus dem Flugzeug zu schubsen. Wer kommt auf die Idee? Also es muss ja passiert sein. Es muss ja passiert sein, dass Leute, genau. Ich meine, Alaska ist auch echt langweilig da. Ne? Was machst du? Elche betrunken. Dann kommt zur Polizei und sagt, nein.
In Sauerland werden Kühe umgeschubst. Aber die schmeißen Elche aus dem Flugzeug.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön.
Aber in Schweden gibt es Straßenschilder, die warnen vor betrunkenen Elchen.
Ja, weil die wahrscheinlich auch so gegorene Früchte und sowas essen. Oder weil die Jugendlichen halt einfach das als Challenge haben, die Elche möglichst besoffen zu machen.
Nee, es gibt ein Gesetz, also das ist, denke ich mir nicht aus. Es gibt ein Gesetz, dass Obstbäume... Also die müssen mindestens eine bestimmte Höhe haben. Dann muss man die nicht mehr abernten, weil die Elche in diese Bäume klettern.
Nein.
Und dann in den Bäumen hängen bleiben da oben verenden.
Oh Gott, nein, das ist nicht geil. Aber das ist der Lust. Oh Scheiße.
Wirklich? Das ist, und deswegen, ja, die müssen so Obstplantagen, die Bäume müssen eine bestimmte Höhe haben. Nicht wie bei uns, dass du so entstehen, die Äpfel pflücken kannst. Nein, die müssen eine bestimmte Höhe haben, damit die Elche nicht in die Bäume klettern. So. Und jetzt bringen wir das in Verbindung mit aus dem Flugzeug werfen. Also erst den Elch besoffen machen.
Dann kidnappen.
Dann im Flieger und sagen, yay.
Versuch zu fliegen, kleiner Freund.
Vielleicht haben die sich aber auch verflogen und haben die aus dem Flugzeug geworfen und die sind in den Bäumen gelandet.
So, jetzt ist der Moment für einen Faktencheck.
Okay.
Wir werden das rausfinden, was das davon raus. Stimmt. Die zweite gute Nachricht.
Mhm. Ist das bescheuert?
Okay. Greifvögel können ultraviolettes Licht sehen. Mäuseurin reflektiert dieses Licht. Das heißt, wenn so ein Adler irgendwo drüber fliegt, sieht er quasi, wo die Mäuse gepinkelt haben und damit sieht er wahrscheinlich auch die Besiedlung.
Guck mal, wenn du auf die Reeperbahn gehst, dann riechst du das überall.
Ohne Ultraviolett.
Du brauchst gar kein Licht für, du riechst es einfach. Oder geh mal in die normale Tiefgarage.
Ja. Das ist, aber jetzt mal ganz im Ernst, Nito. Also ich habe ja schon gelernt, dass Menschen in den Wald kacken. Ne? Ja. Seitdem ich Hunde habe, weiß ich das. Finde ich schon schwierig. Aber warum pinkelt man in Parkhäuser und auch in die Treppenhäuser? Warum tut man das?
Ich glaube, weil man sehr, sehr betrunken ist.
Ja, aber dann gehst du doch nicht mehr zu deinem Auto.
Nee, aber du siehst dann da diese Treppe im Parkhaus runter und denkst, warte mal, Sabine, warte, ich komm gleich wieder. Toilette ist unten. Sowas. Also die gehen dann die Treppe runter.
Und denken sich, Tür geht nicht auf, ja dann.
Ja, dann mache ich doch hier hin, da sieht ja keiner, ist auch egal. Okay. Dass das einfach nur widerlich ist, steht halt auf dem anderen Papier. Also ich finde auch in Parkhäusern.
In den Aufzügen. Warum? Das macht doch keine Frau. Aber kannst du mir nicht erzählen.
Na bitte. Selbstverständlich.
Nein, never.
Also vielleicht nicht in Aufzüge, nein. Aber in irgendwelche Ecken. Ja, selbstverständlich.
Nein.
Ja gerade. Natürlich. Weil ich kann doch an jeden Baum
gehen. Ich halt ein.
Gibt aber Frauen, die können nicht einhalten, weil die schon zu viel Glühwein in der Rübe haben oder sowas. Was weiß der nicht.
Ja.
Da geht man dahin, wo man nicht gesehen wird. Innen, Eingang oder
hinter die Glühweinbude. Aber doch nicht ins Parkhaus.
Ach, was weiß denn
das? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das werden wir auch faktenchecken.
Ja, das werden wir auf jeden Fall faktenchecken.
Wie sind wir da eigentlich hingekommen?
Mäuseurin.
Welche Ausscheidung findest du denn am ekligsten? Melde dich gerne. info@ebertbad.de. So, Nummer 3. Habe ich noch nicht gelesen. Säugetiere brauchen, unabhängig von ihrer Größe, alle fast gleich lange beim Pinkeln. Eine Dogge pinkelt etwa 24 Sekunden lang und scheidet dabei einen halben Liter was aus. Eine Katze braucht 18 Sekunden für etwa 5 Milliliter. Alle wir auch? Sind ja auch Säugetiere, ne?
Ich hatte mal eine Kollegin, die war unfassbar. Unfassbar. Ganz liebe Grüße an Birte Schrein. Bonner Schauspieler, eine ganz tolle Schauspielerin, eine wunderbare Kollegin, ein Herzensmensch. Und die hatte so einen Schnellschalter. Die war zweifache Mutter und die ist halt dann auch oft in den Proben, sagte sie, ich muss mal, alle wussten, dass, also wir müssen nur einmal kurz durchatmen. Die hat wirklich, die ist raus und noch bevor die Tür ins Schloss gefallen ist, war die wieder da. Die war so schnell und die hat mir dann erklärt, dass Frauen können das auch in ganz, ganz schnell. Mm-mm. Und da habe ich mich dann gefragt, also ich weiß gar nicht, wie das mechanisch funktioniert. Mm. Vielleicht ist das aber auch bei...
Ein super schlechter Moment, jetzt Schokolade zu essen, ne?
Jetzt sind wir schon wieder bei.
Ich möchte dazu aber was sagen, weil das super wichtig ist.
Ja.
Frauen neigen dazu, sich für sowas keine Zeit zu nehmen. Das heißt, weil sie keine Zeit haben, weil so viel Druck dahinter ist. Und entleeren damit ihre Blase nie ganz.
Aha.
Dadurch bleibt immer Rest in der Blase. Und das ist... super ungesund, weil da sind sich ganz viele Bakterien, damit man sehr schnell Blasenentzündung bekommt. Also macht das nicht. Es ist nicht, wirklich nicht gut, schnell zu pinkeln.
Okay.
Auch hier meldet euch unter info@ebertbad.de.
Wenn ihr da für weitere Informationen haben wollt oder Urologe in Urologette seid.
So, das war's auch schon.
Yay, das ist ja gut. Das ist ja schon da
schön, oder?
Das trifft sehr mein Humorzentrum.
Wo ich das erste am liebsten mochte mit den Elchen, mit den betrunkenen Elchen.
Das stimmt.
Ja. Soll ich noch die schöne Geschichte von Konrad Beikircher erzählen, die du noch gar nicht kennst?
Oh ja, bitte, 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 bitte.
Wir hatten ja letzte Woche Konrad Beikircher bei uns zu Gast, der wirklich mit Abstand charmanteste, netteste Kabarettist, den ich kenne. Also wirklich, der ist einfach so ein, ach Gott, ja, ganz wundervoll. Der ging dann raus, trank irgendwie noch ein halbes Glas Wein und stand so bei mir an der Theke und sagte dann, hab ich dir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wo Dieter Hildebrand Mario Barth eine geballert hat? Und ich dachte, nein, aber ich möchte sie sehr gerne hören, sehr weil gerne es so ein bisschen hören. Das Gefühl ist, als wäre man beim Gorbatschow-Kuss dabei.
Yeah. Kniefall.
Ja, alles. Willy
Brandt.
Hier Stirnstoß von Zidane, alles. War ja. Alles dabei. Ja,
ja, ja.
Und zwar, es muss eine ganze Weile her sein, weil es war eine Produktion für einen Sender, den ich jetzt nicht nenne, mit Hüsch, Hildebrand, Thomas Freitag und Konrad. Davon sind ja schon einige tot, deswegen es ist schon wirklich lange, lange her. Und Mario Barth, der damals gerade ein aufstrebender, junger, sehr erfolgreicher, junger Comedian war. Mhm. Wie genau, was da gemacht werden sollte, das weiß ich nicht. Jedenfalls wurden sie vom Hotel abgeholt.
Entschuldigung, ich muss dich an der Stelle schon unterbrechen. Wer packt denn die zusammen?
Naja, ich glaube, es war so ein bisschen wie die alten, erfahrenen Kabarettisten zeigen diese, weil damals gab es ja Stand-Up noch nicht so richtig. Das war ja,
ja, okay, ja
sowas,
ja,
denke ich. Aber ja, ich weiß okay. Es nicht. Ich weiß nicht den Inhalt der Sendung, ja. Kenne ich nicht. Die wurden abgeholt vom Hotel mit einem Ford Mondeo. Mhm. Und daraufhin sagte Herr Barth, er würde nur mit Benz abgeholt werden. Er würde ja nicht machen mit dem Mondeo. Die dachten sich, ja, genau. Sind dann gefahren, kamen beim Sender an. Dann fuhr tatsächlich ein Benz vor, wo dann Herr Barth ausstieg. Und dann sagte Herr Hildebrand, sagte dann, Moment, ich muss kurz was machen. Ging auf Mario Barth zu, hat ihm eine gescheuert und sagte, du Rotzlöffel.
Dieter Hildebrand, ich verneige mich posthum vor dir.
Alle haben sehr gelacht und diese Aufzeichnung wurde nie gemacht, die wurde da abgebrochen. Deswegen haben wir es auch nie gesehen. Und es ist mir total egal, wie viel davon wahr ist und wie viel, es ist einfach die schönste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Es ist, hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja.
Auch das Wort Rotzlöffel.
Unbedingt, unbedingt. Das ist eine schöne alte Beleidigung.
Ja.
Ja, vielleicht sollten wir da auch mal ein bisschen recherchieren. So schöne alte Beleidigungen. Wie Rotzlöffel. Was fällt einem da noch so ein? Pissnelke. Also so.
Aber Pissnelke, ist das ein alter Begriff? Ja, wahrscheinlich.
Schon,
ne?
Ja. Also man kann jetzt natürlich von Herrn Barth halten, was man will.
Ist ja auch, also was ich wirklich, er ist ein guter Handwerker. Punkt. Mehr muss man dazu gar nicht, das was er macht, macht er höchst professionell. Das kann man ihm lassen.
Richtig.
Ob man das jetzt lustig findet oder nicht.
Da fällt mir ein, als Helene Fischer kam damals, als sie aufkam, haben auch alle, die ganz viele Kollegen immer gesagt, das ist so, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, die ist so professionell.
Ja.
Das ist einfach echt eine richtige... Die ist so professionell. Professionelle, das war mit der, eine Professionelle da, das war früher mal was ganz anderes.
Jetzt ist es eine Schlagersängerin, ja. Ja, aber ich meine, man muss ja auch Talent haben. Also das darf man ja, ich finde,
ja, natürlich.
Ich verstehe das mit dem Bashing total, weil inhaltlich finde ich das auch wirklich grenzwertig, was der Kollege da aktuell auch so raushaut. Aber irgendwie kriegt er die Leute ja, sonst wird er ja nicht so groß spielen. Also, und jeder bekommt das Publikum, das er verdient.
Aber guck mal, die Kirche ist auch seit 2000 Jahren mit demselben Programm unterwegs.
Ja,
immer so dieselben gesehen,
ja.
Gags.
Ja, das stimmt. Ja.
Und gehören auch zwischendurch mal geohrfeigt.
Mhm.
Naja. Ich habe einen Song der Woche. Ich wollte eigentlich einen Song von Kool & The Gang nehmen.
Mm, von Ganz oder Gar nicht auch. Nämlich, deswegen.
Genau,
ja.
Wegen Ganz oder Gar nicht. Mm. Too Hot. Es muss, ich habe nochmal reingehört.
Too Hot, yeah.
Es muss natürlich die Live-Version sein, die wir auch spielen im Anschluss.
Ja.
Ja, die hau ich, komm, ich bleib dabei. Die hau ich einfach auf die
Spotify, auf die Spotify Playlist
drauf. Too Hot von
Kool & The Gang.
Kool & The Gang in der Live-Version. Die läuft ja immer sofort, wenn wir von der Bühne runtergehen. Nee, wenn wir von der Bühne runtergehen, läuft Girls Just Wanna Have Fun, aber im Anschluss.
Mhm.
Und,
ja. Ein Doppelalbum von Kool & The Gang.
Man kann nicht anders als danach. Schwufi. Immer super, super gute Laune Musik.
Ja, voll. Ja.
Ich war mal auf einem Kool & The Gang Konzert in den 80er Jahren.
Was? Okay.
Ich hatte eine Freundin damals, nicht lang. Ich hatte eine Freundin und die war ein totaler Kool & The Gang Fan.
Mhm.
Und die hat mich dann später, also Das war keine lange Geschichte. Ich meine, es waren 4 Wochen, oder? Es war keine lange Geschichte. Ich glaube, um mich zurückzugewinnen, hatte sie mich zu ihrer Lieblingsband eingeladen.
Ach, das ist so niedlich.
Das war total niedlich. Das Problem war, ich war halt damals in meiner langen Haare und Pommesgabel des Teufels Phase.
Okay, da ist
ich
natürlich
habe
cool
sehr
in
laute
the gang.
Musik gehört und eine coole Gang war wirklich. Aber das war eine, also so in, auch in der Nachbetrachtung, eine wahnsinnig geile Live-Show. Die haben in der damaligen Sporthalle noch gespielt in Köln. 8000 Zuschauer, 7999 Frauen und ich.
Die war jeder, wie immer eigentlich, Mito, wie immer.
Genau, ja. Ihr ganzes Leben. Bei jeder Bewegung, jedem Hüftschwung sind die komplett aus. Und ich stand da und so, what? Was ist hier los? Hallo? War halt Headbang gewöhnt. Mhm. Naja. Aber es war trotzdem, es war also so auch in der Nachbetrachtung, war es ein geiles Konzert. Und ich bin nicht zurückgegangen.
Nicht mal mit Kool & The Gang kriegt man dich.
Man kriegt mich noch nicht mal mit Kool & The Gang. Ich bin echt schwer zu knacken. Ja. Genau. Aber trotzdem, Playlist Kool & The Gang, Too Hot, ab heute. Wie wäre es denn, wenn wir mal übers Programm reden?
Oh, super gerne. Das ist ja mein Steckenpferd, habe ich gehört. Ja. So, wir starten mit dem 19., das ist der Sonntag, also morgen, wenn ihr das hier wirklich direkt hört, Benny Stark.
Oh, Benny Stark ist toll.
Und davor haben wir noch eine Klassik-Matinee. Also es ist ein voller Sonntag, den könnt ihr einfach komplett im Ebertbad verbringen.
Genau.
Benny Stark, klassisches Stand-up, sehr lustig, guter Typ. Kann man sich sehr gut an diesem 19., an diesem Sonntag angucken.
Ja.
Die nächste Veranstaltung wäre dann am Mittwoch, den 22., Efterklang. Dänische Indie-Rockband. Sehr sphärisch, sehr atmosphärisch. Hört euch das mal an.
Junge Männer mit Schnauzbärten, sag ich nur.
Ja, ich glaube, es ist eine ziemlich hippe Veranstaltung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Enya-Fans bedient wären. Also, 22. Efterklang. Dänische Indie-Rock-Band kommt. Am 23. dann Kara, Irish Folk. Aber die haben alles Mögliche dabei an Instrumenten. Die sind seit, ach Gott, bestimmt seit 20 Jahren kommen die sehr, sehr regelmäßig zu uns. Tolle irische Songs, könnt ihr euch auch auf unserer Homepage und auf Facebook und Instagram anhören. Ist eine fantastische Band, deswegen sind die schon so lange bei uns. Mhm. Am 23. Und das war's dann offiziell sogar mit dem Programm für die Woche, weil danach sind nur geschlossene Veranstaltungen, weil wir machen ja Karneval. Man glaubt es kaum.
Ich habe jetzt das erste Mal einen Öffnungsdienst, oder wie man das nennt, für Karneval gemacht morgens, wenn die, ich glaube es war die echte Frunde, blau-weiß, die kamen an und dann muss man morgens aufschließen und dann wird hier dekoriert und dann wird getanzt und geübt und so und am Abend ist hier einfach nur Vollgas. Ja, Karneval, kommen wir nicht drum rum. Kommen wir nicht drum rum.
Ich schon, ich bin nämlich nicht hier.
Ja, toll.
Ich gucke aufs Meer.
Dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Ich habe mit Caroline Schröder gesprochen. Caroline Schröder ist die Initiatorin des Symphonieorchester Ruhr. Die eröffnen nicht nur die Sommernächte am Schloss in Oberhausen regelmäßig, sondern die haben auch das Neujahrskonzert gespielt. Ja, wir haben uns unterhalten. Sehr, sehr nette, sehr ambitionierte Cellistin, Musiklehrerin und die erzählt ein bisschen über ihren Job. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Caroline Schröder. Caroline Schröder, yeah! Ich habe gerade 10 Minuten das Mikro nicht angehabt. Das ist mir sehr unangenehm.
Ja, das muss es gar nicht sein. Dann kann man schon mal testen, wie man sich fühlt, wenn man vor einem nicht eingeschalteten Mikro sitzt.
Das ist richtig. Wir sprachen gerade eben über das Sinfonieorchester Ruhr. Gibt es seit?
2009.
2009 und du bist die Gründerin dessen.
Ich bin die Gründerin, die Organisatorin, die Solo-Cellistin und das Mädchen für alles.
Aha, das heißt, die anderen machen nichts?
Nein, das kann man jetzt so nicht sagen. Also wenn ich die Aufgaben entsprechend delegiere, dann machen die natürlich was. Die spielen alle perfekt ihre Instrumente und sind immer zur Stelle, wenn ich Hilfe brauche bei irgendwelchen Organisationen. Aber
Und es gibt jetzt seit 9 Jahren, das ist jetzt das 9. Jahr, das Neujahrskonzert.
Genau. Das gab es viele Jahre lang vom Orchester Oberhausen e.V. Das war das ehemalige Theaterorchester, das nach der Schließung des Dreispartenhauses hier in Oberhausen quasi weitergearbeitet hat, freiberuflich. Und da bin ich mit 18 Jahren reingerutscht, kurz vor meinem Studium. Es war eine tolle Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt, weil man natürlich von den alten Orchesterhasen unglaublich viel lernen kann als Jungspund. Mhm. Und habe da auch die Leidenschaft für dieses Neujahrskonzert entdeckt. Das ist eine ganz eigene Musik, eine Tradition einfach, und die ist toll. Wenn man die wirklich am Leben erhalten kann, das ist was ganz Besonderes.
Ich war ja ein bisschen überrascht. Also Motto, Wien bleibt Wien, und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ja wirklich echte Parallelen zu Wien. Dass zum Beispiel Wien mit die höchste oder eigentlich die höchste Anzahl an ist ja auch egal. Auf jeden Fall an Bürgergeldempfängern quasi hat und die höchste Arbeitslosenquote. Und ich finde, das ist eine Parallele, das ist eine Achse, die kann man auf jeden Fall schlagen nach Oberhausen. Aber dafür ist Oberhausen halt viel beliebter. Also die Menschen sind beliebter als die Wiener. Die Wiener sind die granteln ja so.
Dafür ist aber deutlich das Essen besser in Wien, das muss man natürlich sagen. Also die ganzen Leckereien, die es da gibt, die hätte ich schon auch ganz gerne manchmal hier.
Mehlspeisen können.
Ja, sehr lecker. Oh, da könnten wir jetzt eine eigene Sendung von machen.
Ein eigenes Programm von machen. Genau. Wien bleibt Wien. Also, Walzer, viel Walzermusik.
Ja.
Weil
wir haben ein Jubiläumsjahr von Johann Strauss im nächsten Jahr, und der darf natürlich nicht fehlen.
Johann Strauss Sohn.
Also Johann Strauss Sohn, genau. Das ist ja eine ganze Familie. Da gibt es ja Hunderttausende von Strauss-Dirigenten, Komponisten. Jetzt bin ich schon ganz woanders. Und der Johann Strauss Sohn, der ist natürlich der Walzerkönig. Das ist der, um den es eigentlich geht in der ganzen Strauß-Dynastie. Da zählen natürlich die Komponisten Franz Lehár, Emmerich Karlmann dazu. Ebenfalls große, große Komponisten der Zeit. Und was einfach geblieben ist für uns, sind wunderschöne Operetten, wunderschöne Walzer, wunderschöne Klänge, die man einfach zum Jahresanfang genießen muss.
Mhm. Und warum packt man die in den Jahresanfang?
Ja, ich glaube, das ist wieder so eine Tradition, die aus Wien gekommen ist. Das Wiener Neujahrskonzert, das kennt jeder. Und das ist einfach sowas, das hat Funken geschlagen. Das ist etwas, was einen tollen, spritzigen Anfang gibt.
Ja, ich überlege gerade, was wäre die Entsprechung hier bei uns? Schwierig.
Sehr schwierig.
Also, abgesehen jetzt von den Klassikern natürlich, was wäre die Entsprechung, wenn man sich überlegt, dass gerade Johann Strauss Sohn ja wirklich ein absoluter Mega-Pops, der war ja die Taylor Swift seiner Zeit.
Mm, genau.
Und was hätten wir denn dazu bieten?
Ja.
Schwierig, ne?
Sehr schwierig, da fällt mir jetzt spontan auch nichts so ein. Ja.
Aber ich bin ja auch Rheinländer. Ich bin ja auch Kölner, und in Köln verdient ja jeder Zweite sein Geld damit, dass er Lieder über seine Stadt schreibt. Und auch da ist ja wieder eine Verbindung, weil in Wien ist es ja auch so. Da hat ja auch wirklich jeder Dritte macht ja Musik da.
Erstmal das, und die Komponisten, die schreiben natürlich über alles, was es in der Stadt gibt. Über den Fluss, über den Park, über alles, was es da so gibt. Mentalitäten, leckere Sachen, Natur.
Die Frauen.
Sowieso, die Bürger.
Ja, genau. Ja, und davon werden wir auf jeden Fall an dem Morgen, es ist ja morgens, es beginnt ja morgens um 11 schon. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt meine Augen öffnen kann, aber bitte.
Man kann die ja bei Musik auch einfach zulassen.
Das ist das ist das Schöne. Aber wir kriegen ja nicht nur, wir haben ja ein Sinfonieorchester, das dann da in der Luise-Alberts-Halle stehen wird. Das Sinfonieorchester Ruhr, das, haben wir eben schon gesagt, 2009 von dir gegründet wurde.
Mhm.
Wieso?
Weil ich einfach fand, es fehlte hier. Es gibt viele Projektorchester, die sich einmalig zusammenschließen, aber das bildet keine Einheit. Mhm. Das gibt kein Ensemble, und wir sind ein fester Stamm von über 30 Musikern, die sich kennen, die sich mögen, die gerne miteinander Musik machen, alles Profimusiker, und da ist man ganz anders aufeinander eingespielt. Und es hat einfach hier in der Stadt auch gefehlt, nachdem das Theater zu war. Wir haben hier kein eigenes städtisches Orchester. Wir füllen, glaube ich, viele Lücken aus.
Und ihr habt eine Dirigentin dabei?
Ja, genau, Mareike Jörling, die jetzt auch, ich glaube, zum 4. oder 5. Male da ist. Sie ist damals eingesprungen im Jahr 2001 für Volker Buchloh, der das ursprünglich dirigiert hat, weil er erkrankt war. Und seither haben wir eine sehr feste Zusammenarbeit mit ihr.
Es gibt zwei Solisten, also eine Solistin und einen Solisten, Elisabeth
Otzisk
aus Bottrop.
Genau.
Wichtig, ja.
Elisabeth Otzisk aus Bottrop, eine Sopranistin, hervorragende Sopranistin, die auch richtig wienerisch sprechen kann. Und Fabian Strothmann, ja, ein echtes Gewächs aus Oberhausen. Mhm.
Man glaubt das ja gar nicht, dass es sowas gibt hier. Man ist das ja irgendwie, wenn man dem Klischee folgt, dann ist ja alles nur voll mit Bergmannschören. Aber ich kenne lustigerweise einige klassische Musiker, die wirklich sich auf die Klassik stürzen hier.
Ja.
Wir haben die Folkwang um die Ecke.
Wir sind hier in einem kulturell absolut vielfältigen Umfeld. Also das Ruhrgebiet bietet so viel, das findet man in dieser Menge in Wien nicht. Mhm. Also wir als Ruhrgebiet können da locker mit Wien mithalten.
Super. Wenn wir nicht gerade erst bei ein paar Minuten wären, hätte ich gesagt, was für ein geiles Schlusswort. Ihr macht ja auch die Eröffnung der Sommernächte immer, in der Schlossnächte.
Ganz genau.
Im Schloss Oberhausen, im Sommer ja auch immer.
Ja.
Ne? Ja.
Genau.
Jetzt ist deine Hauptaufgabe aber ja eigentlich nicht das Sinfonieorchester, sondern deine Hauptaufgabe ist ja eigentlich, du bist Musiklehrerin.
Ja, ich bin beides. Ich habe mich bewusst damals gegen eine feste Stelle im Orchester entschieden, weil man dann sehr einspurig fährt. Mhm. Und ich wollte immer diese Vielfältigkeit haben. Ich wollte arbeiten mit Kindern. Ich möchte die Begeisterung für die Musik, die ich habe, gerne an meine Schüler weitergeben. Das gelingt mir auch immer ganz gut. Mhm. Und ich möchte selber einfach spielen, Musik machen, weil ganz ehrlich, wenn ich einen Beruf hätte haben wollen, mit dem ich reich wäre, wäre ich nicht Musiker geworden. Das ja. wird man aus Leidenschaft.
Ja. Ja. Und du bist Cellistin. Also ich meine, das ist ja auch jetzt kein Instrument, mit dem man bei Spotify Millionen macht.
Auch das nicht.
Ne? Ja. Und die Oberhauser Musikschule, wir haben eben schon darüber gesprochen, kriegt jetzt ein neues Gebäude.
Genau. Wir bekommen das Rathaus, das ehemalige Rathaus in Sterkrade. Mhm. Das Projekt ist jetzt genehmigt und die Umbaukosten sind auch jetzt abgesegnet worden. Und wir freuen uns ganz, ganz furchtbar doll darauf, dass das für uns extra umgebaut wird.
Wann ist da eine Eröffnung?
Wir rechnen jetzt mit 2 bis 3 Jahren.
Wie lange seid ihr jetzt hier in dem Gebäude?
Deutlich länger.
Deutlich länger, ja klar. Ich habe es eben schon erzählt, ich kam ja hier an und dachte, oh, ich bin falsch. Mhm. Das ist, was ist das hier?
Ich glaube, es war früher, es war, glaube ich, früher mal eine Lackiererei.
Ja, ich genau. hätte gesagt, ja.
Ja, genau. Und das ist umgebaut worden dann für die Musikschule. Wir sind jetzt einige Jahre hier. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber 15 Jahre bestimmt. Ich habe 2001 angefangen an der Musikschule. Da waren wir noch unterhalb von McDonald's angesiedelt. Für mich ist das dann, wenn wir nach Sterkrade ziehen, der 4. Umzug der Musikschule, den ich miterlebe. Erst als Schülerin und jetzt als Lehrerin.
Ich bin 1998 nach Oberhausen gekommen. Wo wart ihr da?
98. Da waren wir unterhalb von McDonald's angesiedelt.
Unterhalb?
Neben dem Kulttempel.
Also an der Turbinenhalle.
Genau.
Da, okay. Ja, stimmt. Und aus irgendeinem Grund hätte ich euch dahin auch da irgendwie verortet. Deswegen habe ich das ja hier erstmal nicht gefunden.
Mhm. Ja. Ja, der ganz entscheidende Vorteil ist hier, man kann Krach machen, so viel man will. Man stört keine Anwohner. Mhm. Das ist in Duisburg schon schwieriger. Also wenn man da bei 40 Grad mal ein Fenster aufmacht, weil man sonst keine Luft mehr bekommt, dann hat man direkt die Polizei vorm Haus stehen, weil die Anwohner sich beklagen, dass sie auf ihrem Balkon gestört werden von den Klängen.
Es ist nicht einfach.
Dafür haben wir hier auch die perfekter Anbindung an die Trasse. Also man kann nicht alles haben.
Das ist richtig. Du hast eben auch erzählt, dass die Zahl an Musikschülern hochgeht, was ich persönlich extrem großartig finde. Weil man hat ja immer den Eindruck, dass gerade klassische Musik, aber auch die normalen Musikschulen, dass die wirklich große Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu kriegen. Das ist ja dieses Jeki-Projekt. Mhm. Habt ihr das? Weil das wird auch das, ja, ist,
das haben wir.
Auch das wird in Bottrop übrigens gekillt.
Ja, das wäre hier undenkbar.
Ja, in Bottrop werden Musiklehrerstellen gestrichen und Jekids, also jedes Kind ein Instrument, was glaube ich, wer hat das eingeführt? Irgendeine Landesregierung hat das eingeführt und was ich damals großartig fand und ja, es wird jetzt einfach wird gestrichen.
Ja.
Weil es könnte ja zu Kultur führen.
Ja, kulturelle Bildung ist natürlich etwas, was von vielen so ein bisschen belächelt wird. Man braucht es ja eigentlich nur am Rande. Aber es ist für jedes Kind und für jeden jungen Menschen ist es einfach wichtig, damit in Kontakt zu kommen. Diese Vielfältigkeit, Sport, Musik, Kunst, das muss alles sein.
Ja.
Also wenn man das nicht hat. Und wir arbeiten hier mit einem wirklich guten Kollegium, die es schaffen, die Kinder auch zu begeistern. Und deswegen gehen unsere Anmeldezahlen hoch. Mhm. Das ist natürlich immer auch, wie der Stellenwert ist einer Musikschule. Und wir haben es, glaube ich, auch dank Herrn Buchloh in den letzten Jahrzehnten, muss man ja eigentlich dazu auch sagen, geschafft, dass die Stadt schon weiß, wie wichtig die kulturelle Arbeit hier in der Musikschule ist. Das ist einfach etwas, was dazugehört und wo wir sehr froh sind, dass wir das so haben.
Also ich bin ja, ich stehe ja immer vorne. Mir kann ja egal sein, was die hinter mir machen. Meistens ist es mir auch egal, was die hinter mir machen, weil ich einfach mein Kram mache. So. Aber natürlich muss ich in Bands dann mich in den Bandkontext halten. Wir sind dann nur zu fünft. Falls man im Hintergrund was knallen hört, es ist der 30. und draußen wird geknallt. So. Wie ist das denn in einem Riesenorchester? Wie funktioniert das in einem Riesenorchester? Wie liest man einen Dirigenten, Dirigentin?
Man achtet einfach ganz genau auf die Bewegung. Also es sind fest vorgegebene Bewegungen, der Dirigentenschlag quasi. Und den muss man mit aufnehmen. Also man muss das Tempo in sich aufnehmen.
Ist das eine Sprache oder ist das eine...
das ist eine Bewegungssprache. Das ist eine Bewegungssprache. Man muss sich auf jeden Dirigenten auch neu einstellen, weil jeder macht es anders. Also je bekannter die Leute sind, desto schwieriger wird häufig das Dirigat abzunehmen, weil die meistens nur noch kleine Wischbewegungen machen. Aber hier bei unserer Dirigentin wird das sehr gut funktionieren. Da freuen wir uns alle schon drauf.
Okay. Und wenn das Neujahrskonzert jetzt durch ist, das ist ja am 12. dann in Rheinberg, und wenn du dann damit durch bist, geht es dann direkt ins Neue rein?
Es geht bei uns immer weiter, ja. Wir haben Anfang Februar dann zwei große Konzerte. Einmal den Messias von Händel und ein großes Konzert im Münsterland. Dann kommen die ganzen Passionskonzerte, dann kommt Ostern, dann geht's weiter in Serenadenkonzerte, dann kommt die Eröffnung der Schlossnächte. Dann haben wir im September eine große Operngala, auch wieder in der Luise-Alberts-Halle im Rahmen der Sinfoniekonzerte. Also es hört eigentlich nie auf.
Und macht es immer noch Spaß?
Sonst würde ich es nicht machen.
Entdeckt man Neues?
Immer wieder. Immer wieder. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr wenige Überschneidungen jetzt in den neuen Neujahrskonzerten, die wir gespielt haben, gehabt bis jetzt. Mhm. Und wir sind auch jetzt noch lange nicht durch mit der Vielfalt an Polkas und Walzern. Damit können wir nochmal mindestens die gleiche Menge Konzerte bestücken, ohne dass es langweilig wird. Mhm. Es gibt natürlich immer die Renner, die müssen da sein. Der Radetzky-Marsch darf nicht fehlen am Ende. Einer von den großen Strauß-Walzern muss immer dabei sein. Rosen aus dem Süden oder die Donau, der Kaiserwalzer. Das sind natürlich Highlights. Aber ansonsten gibt es unzählige Literatur und im klassischen Bereich natürlich auch.
Aber jetzt an den Stücken selber, meine ich, entdeckst du an den Stücken selber noch neue Dinge oder ist man da immer, hat man die irgendwann?
Man hat sie technisch, aber empfindungsmäßig und ausdrucksmäßig ist es jedes Mal anders. weil die Situation eine andere ist und man hat was anderes gefrühstückt, man hat eine andere Stimmung. Es ist immer wieder neu. Es macht auch immer wieder Spaß.
Ich bin wirklich, ich werde jetzt immer noch gespannter darauf, was da passiert. Okay, dann sag ich jetzt mal erstmal an der Stelle tausend Dank.
Sehr gerne.
Für deine Zeit und Geduld mit dem nicht angestellten Mikrofon. Ich entschuldige mich nochmal. Und ja, bin sehr gespannt darauf. Am 4. haben wir die Generalprobe, am 5. ist die Premiere und ich werde davon berichten. Alles klar.
Das war der Schlussknaller.
Caroline, danke schön.
Sehr gerne.
So, und was machst du jetzt heute noch?
Ich mache noch so wahnsinnig spannende Sachen wie Verträge unterschreiben, Abrechnungen machen.
Ich bin jetzt schon eingeschlafen.
Ja, ich auch. Das war's aber auch, tatsächlich. Und dann habe ich heute Abend frei. Einfach so.
Ich habe Abenddienst.
Ja, ich weiß, weil ich frei habe.
Heute ist der Zimni da.
Mhm. Das ist doch schön, was der macht. Kann man sich sehr gut angucken.
Ja. Ich wollte ihn immer schon mal live sehen. Genau, okay. Dann war's das für dieses Mal. Bleibt uns gewogen, bleibt nette Menschen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, bitte, bitte, bitte empfehlt es weiter. Sagt Menschen, dass es diesen Podcast gibt und diese Menschen sagen es wieder weiter, dass es diesen Podcast gibt. Irgendwann ist die Welt ein Ort voller Frieden, Glück und Wasser im Ohr. Mhm. Ich sag noch zwei, dreimal Wasser im Ohr. Einfach nur, weil ich das so gerne sage, Wasser im Ohr, Wasser im Ohr, Wasser im Ohr. Dann bleibt am Ende eigentlich nur noch eines.
Die Arschbombe.
Ja. Die Arschbombe.
Machen wir.
Arschbombe im Nebel. Das heißt, es ist so ein bisschen.
Ein bisschen verschwommen.
Wow. Wow.
Okay. Wir sehen uns im Ebertbad und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen, bleibt gute Menschen. Und ich sag jetzt. Oh.
Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.